Wir feiern Pfingsten. Pfingsten steht für die Ausgießung des Heiligen Geistes und es steht auch für die Gründung der Kirche. An Pfingsten vor 2000 Jahren wurde die erste Gemeinde gegründet, die sich dann ausgebreitet hat über die ganze damalige Welt. Es war ein Startpunkt für die Ausbreitung des Christentums. Unsere heutige Predigt ist auch ein Endpunkt. Es ist das Ende, der Schlusspunkt unserer Predigtreihe durch das Lukasevangelium. Wir sind in den letzten genau 6 Monaten einmal durch das Lukasevangelium gegangen. Wir haben Jesus begleitet auf den Stationen seines irdischen Lebens. Wir haben gesehen, wie er Menschen begegnet ist. Wir haben seine Gleichnisse gehört. Wir haben seine Lehrreden gehört. Und bei jedem Text hatten wir 2 Hauptfragestellungen. Wir haben zum einen gefragt, was sagt der Text mir über Gott, über Jesus? Was lerne ich über seine Werte, über seine guten Ordnungen? Und zum zweiten haben wir gefragt, was hat das mit mir zu tun? Welche Relevanz hat das für mein Leben, für meinen Alltag? Letzten Sonntag hatten wir das Thema Himmelfahrt. Und wir haben gesehen, dass Jesus alle Macht gegeben ist. Und da bin ich gefragt, dass ich Jesus auch mein Leben gebe und ihn als Herrn annehme. Wir haben gesehen, dass Jesus uns reich beschenken will. Und da bin ich gefragt, dass ich Jesus einlasse in alle meine Lebensbereiche, Schritt für Schritt, wahrscheinlich eine lebenslange Aufgabe. Und wir haben gesehen, dass Jesus das Leben von jedem Menschen verändern will. Und deswegen bin ich gefragt, dass ich die Botschaft von Gottes Liebe weitergebe. Heute ist das Predigtthema die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und die Frage ist, was hat das mit mir zu tun? Wo bin ich gefragt, den Heiligen Geist bei mir wirken zu lassen? Wir lesen jetzt aus der Apostelgeschichte 2 den Predigttext. Von Vers 1 bis Vers 13. Als das Pfingstfest kam, waren wieder alle, die zu Jesus hielten, versammelt. Plötzlich gab es ein mächtiges Rauschen, wie wenn ein Sturm vom Himmel herabweht. Das Rauschen erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Dann sahen sie etwas wie Feuer, das sich zerteilte und auf jeden ließ sich eine Flammenzunge hernieder. Alle wurden vom Geist Gottes erfüllt und begannen, in anderen Sprachen zu reden. Jeder und jede, wie es ihnen der Geist Gottes eingab. Nun lebten in Jerusalem damals fromme Juden aus aller Welt, die sich hier niedergelassen hatten. Als sie das mächtige Rauschen hörten, strömten sie alle zusammen. Sie waren ganz verwirrt, denn jeder hörte die Versammelten, die Apostel und die anderen in seiner eigenen Sprache reden. Fassungslos riefen sie, sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wie kommt es dann, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache hört? In den nächsten 3 Versen kommt eine Aufzählung, aus welchen exotischen Ländern und mit welchen Sprachen die Menschen alle kamen. Ich mache weiter bei Vers 12. Alle waren außer sich vor Staunen. Was hat das zu bedeuten? Fragte einer den anderen, aber keiner hatte eine Erklärung dafür. Es gab allerdings auch einige, die sich darüber lustig machten. Die haben zu viel süßen Wein getrunken, spotteten sie. Soweit der Bericht vom Pfingstereignis, wie er vor 2000 Jahren stattgefunden hat. Was lernen wir über den Heiligen Geist? Ich will 4 Beobachtungen mal machen. Zum einen sehen wir, Gottes Geist ist sehr machtvoll. Er kommt als Wind, er kommt mit Feuer. Und wie ein erfrischender Wind bringt er Bewegung in einzelne und in christliche Gemeinschaften. Ein zweites, der Geist Gottes weckt Freude und Begeisterung davon zu predigen, davon zu erzählen, was man mit Gott erlebt hat. Die Jünger werden zu lebendigen Zeugen dessen, was sie an Glaubenserfahrungen haben. Wäre das nicht klasse, wenn der Heilige Geist bei uns auch so wirken würde, dass wir mit großer Freude und selbstverständlich von unserem Glauben erzählen können? Ein drittes. Der Geist Gottes verbindet Menschen. Er ermöglicht eine verständliche Kommunikation, auch zwischen Menschen, die sich sonst gar nicht verstehen. Zum einen ist da dieses großartige Wunder, dass über Sprach- und Dialektgrenzen hinaus Menschen sich verstehen können. Zum anderen ist es aber auch das große Wunder, dass sie von ihrem Glauben erzählen können, sodass die anderen es verstehen. Mein persönliches Glaubens- und Gotteserlebnis ist ja immer etwas, was ich selber erlebt habe und was andere vielleicht nur bedingt nachvollziehen können. Der Heilige Geist hat so gewirkt, dass diese begeisternde, verständliche Kommunikation möglich war. Wäre es nicht klasse, wenn der Heilige Geist auch bei dir, bei mir, in unserer Gemeinde so wirken würde, dass wir voller Freude und mit Vollmacht von ihm erzählen können? Und ein viertes. Gottes Geist ist mitreisend. Ja, einige Außenstehende haben gedacht, die Leute würden unter Drogen stehen. Sie sind voll des süßen Weins, sagen sie. Heute würde man vielleicht sagen, was hat der denn geraucht? Also es ist tatsächlich so, es besteht auch die Gefahr, dass man sich in den Augen Außenstehender blamiert mit dem Heiligen Geist. Wirst du jetzt vielleicht sagen, dann ist es doch nicht unbedingt so klasse, wenn der Geist wirkt. Nun ja, aber auf jeden Fall zusammengenommen war es großartig, was der Heilige Geist bewirkt hat. Er hat die Jünger befähigt, von Gott zu erzählen und zu predigen. Petrus hat seine große Pfingstpredigt gehalten und das hatte gigantische Wirkung. 3000 Menschen sind an diesem Tag zum Glauben gekommen und sie haben sich gleich taufen lassen. Es waren offensichtlich Baptisten. Kleiner Scherz. Unser heutiges Kategoriendenken ist auf die damalige urchristliche Gemeinde nicht anzuwenden und vielleicht ist es auch in der heutigen Zeit gar nicht so hilfreich, in diesen Kategorien zu denken. Auf jeden Fall, hier wurde die erste Gemeinde gegründet mit 3000 Gründungsmitgliedern und es war der Heilige Geist, der das bewirkt hat. Wow, was für eine Geschichte. Aber wie ist das heute, 2000 Jahre später? Wie wirkt der Geist heute und warum gibt es ihn? Die Ausgießung des Heiligen Geistes war lange angekündigt. Jesus hat es seinen Jüngern angekündigt, dass er den Tröster, den Ratgeber schicken wird, der sie lehren wird und der sie erinnern wird an alles, was er ihnen gesagt hat. Aber Gott hatte das schon viele hundert Jahre vorher geplant. Und hier lese ich noch einen Abschnitt aus der Apostelgeschichte vor, aus der Pfingstpredigt des Petrus ab dem Vers 16. Was hier geschieht, sagt Petrus, ist nichts anderes als die Erfüllung dessen, was Gott durch den Propheten Joel angekündigt hat. Das war mindestens ein halbes Jahrtausend vorher. Am Ende der Zeit, so sagt Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Dann werden eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden. Die Jüngeren unter euch werden Visionen haben, bildhafte Eindrücke, und die Älteren prophetische Träume. Sogar über die Dienerinnen und Diener, also Christen und Christinnen, die an mich glauben, werde ich in jeder Zeit meinen Geist ausgießen und auch sie werden prophetisch reden. Hier ist ein Wechsel passiert. Zur Zeit des ersten Bundes, des Alten Testamentes, war es so, dass Gott nur besonderen Menschen seinen Geist gegeben hat. Er hat sie in den Prophetendienst gerufen und diese Menschen haben dann den anderen seinen Willen erzählt. Oft war das dann so eine Autoritätsformel. Hört, sagt der Prophet, Gott hat mir gesagt, Volk Israel, kehre um, tue Buße und so weiter. Oft waren es korrektive Botschaften. Und das ist nun anders. Im neuen Bund mit Jesus Christus ist es so, dass jeder Christ, jede Christin Gottes Geist hat. Und wir alle, in uns allen kann Gottes Geist wirken, auch prophetisch. Das haben wir schon oft gehört, dass wir den Heiligen Geist in uns haben, nachdem wir uns bekehrt haben. Aber habt ihr das richtig erfasst, was das bedeutet? Es bedeutet etwas, was ich letztendlich nicht vollständig fassen kann. Der allmächtige Gott, der das ganze Universum geschaffen hat, der will nicht nur unser Gegenüber sein, den wir anbeten können und auf den wir hören können, sondern er hat in uns Wohnung genommen. Das ist etwas so Großartiges, dass ich es kaum fassen oder in Worte ausdrücken kann. Und ich finde, in Kolosser 1, 27 ist das sehr schön ausgedrückt. Dort sagt Paulus, und es gibt ein herrliches Geheimnis, was jetzt allen Menschen offenbart ist. Geheimnis wird es genannt, weil man es selber entdecken muss. Und dieses ist, Jesus Christus lebt in dir, Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist etwas unvergleichlich Großartiges. Ein drittes. Der Heilige Geist befähigt uns, Dinge zu tun. Er gibt uns Geistesgaben. Er befähigt uns, Dinge zu tun, die wir aus eigener menschlicher Kraft nicht tun könnten. Diese Geistesgaben sind im 1. Korinther 12 zum Beispiel beschrieben. Das ist Weisheit, Erkenntnis, Glaubenskraft, die Fähigkeit zur Heilung, das prophetische Reden, von dem wir schon gehört haben, die Geisterunterscheidung und noch einige mehr. Und diese Geistesgaben, die uns dadurch geschenkt werden, die sind uns gegeben, damit wir sie in Liebe einsetzen zum Bau der Gemeinde und zum Nutzen anderer Menschen. Das ist wichtig. Die Geistesgaben sind niemals Selbstzweck und sie verkümmern, wenn wir sie nicht anwenden. Sie sollen dazu dienen, dass Gottes gute Botschaft verbreitet wird und seine Gemeinde wächst und gedeiht. Insgesamt hat man in der Bibel um die 30 verschiedene Geistesgaben gezählt. Aber es ist gar nicht so wichtig, finde ich, diese Systematik genau zu erfassen, sondern es ist einfach wichtig, dass wir den Heiligen Geist in uns wirken lassen mit den Gaben, die er uns gibt. Ich möchte nun exemplarisch auf eine Geistesgabe nochmal eingehen, die schon mehrfach genannt wurde, die prophetische Rede. Und möchte daran exemplarisch anschauen, auf was man achten muss, wenn man Geistesgaben anschaut. Wir machen einen kurzen Exkurs in die Auslegungsgeschichte. Und ich will vorneweg die Beobachtung stellen, dass in einigen Gemeinden und in manchen christlichen Gemeinschaften die prophetische Rede einen sehr geringen Stellenwert hat. Woher kommt das eigentlich? Im 4. Jahrhundert begann diese Sichtweise und sie lautete wie folgt. Wir haben jetzt die Bibel. Also die Bibel wurde im 4. Jahrhundert nicht geschrieben, aber redaktionell fertiggestellt in den 66 Büchern, wie wir sie heute kennen. Das Neue Testament wurde ja zum Beispiel von zwei Zeugen von Jesus geschrieben, aber im 4. Jahrhundert wurde es dann auf einem Konzil in dieser Form zusammengestellt. Und dann ist die Argumentation, jetzt haben wir die Bibel als Offenbarung von Gottes Wille, und das ist richtig, und deswegen brauchen wir die prophetische Rede nicht mehr. Und es wurde begründet aus dem 1. Korinther 13. Wir haben vor 3 oder 4 Sonntagen dazu eine sehr gute Predigt gehört. 1. Korinther 13, da geht es um die Liebe. Die Liebe ist größer als alles und ohne Liebe ist alles nichts. Aber es steht noch mehr in dem Kapitel. Es steht, dass alles Wissen Stückwerk ist und dass die Erkenntnis enden wird und dass die prophetische Rede enden wird. Und dann heißt es in Vers 10, und wenn das Vollkommene erscheinen wird, dann wird das Stückwerk enden. Und das wurde so gedeutet, dass das prophetische Reden jetzt nicht mehr notwendig ist. Interessant ist, dass wenige Verse weiter, im ersten Vers des 14. Kapitels, Paulus schreibt, strebt nach der Liebe, bemüht euch um die Gaben des Geistes, am meisten darum, dass ihr prophetisch reden könnt. Aber, manche Ausleger sagen, das galt nur bis zum 4. Jahrhundert und jetzt nicht mehr. Kann ich nicht so sehen, aber woher kommt das? Warum wird das prophetische Reden abgelehnt? Das ist zu verstehen, und zwar deswegen, weil es Missbrauch davon gegeben hat. Schon im Alten Testament ist von falschen Propheten die Rede und im Neuen Testament auch. Und auch in heutiger Zeit kann das noch vorkommen. Anfang Januar gab es in Mainz ein sehr interessantes Seminar von Dr. Heiner Rust zum Thema Gottes Reden hören. Rund 10 oder noch mehr Menschen aus unserer Gemeinde haben da auch teilgenommen. Und Heiner Rust hat es so ausgedrückt. Er hat gesagt, manchmal kommt es vor, dass Menschen unreif und pubertär mit Prophetien umgehen. Ja, es kommt vor, dass Menschen hochmütig werden, weil sie Gottes Stimme hören. Und dann glauben sie, sie könnten das Kommando in der, zum Beispiel der Gemeinde übernehmen und allen sagen, wo es lang geht. Und das ist immer wieder mal passiert in der Kirchengeschichte und darum lehnen manche das prophetische Reden ab oder haben Angst davor. Aber das ist die falsche Konsequenz. Nur weil eine Gabe falsch angewendet wird in manchen Fällen, sollte man sie nicht vollständig ablehnen. Und die Bibel gibt uns ein klares Handwerkzeug, wie wir Prophetien prüfen können. In 1. Thessaloniker 5 heißt es, den Heiligen Geist dämpft nicht, das prophetische Reden verachtet nicht, prüfet alles, das Gute behaltet. Wir sollen also jede Prophetie prüfen. Und wie geht das? Um es mal vereinfacht zu sagen, gibt es zwei Hauptkriterien. Das erste ist die Bibel, das zweite ist die Liebe. Jede Prophetie muss im Einklang mit der biblischen Aussage sein. Ich mache mal ein Beispiel. Stellen wir uns vor, jemand sagt, also es ist erfunden, jemand sagt, Gott hat mir gesagt, ihr müsst ihm mehr gehorchen als den Menschen und die ganzen Corona-Schutzmaßnahmen sind vom Teufel und ihr müsst dagegen aufbegehren und auch noch rebellieren gegen die Politiker, die alle schlecht sind. Wenn man jetzt in die Bibel schaut und schaut, was Jesus gesagt hat, zum Beispiel in der Bergpredigt, wird man sehr schnell merken, dass das nicht in Übereinstimmung ist. Die Prüfung würde dazu führen, dass diese Prophetie abgelehnt wird. Aber noch wichtiger als Offenbarungsschlüssel ist die Liebe. Es gibt auch wahre Worte, die, wenn sie mit hartem Herzen gesprochen werden, bringen sie keine geistliche Frucht. Das Entscheidende beim Empfangen und beim Weitergeben von prophetischen Worten, und das gilt im Prinzip für alle Gaben, ist, dass es in Liebe geschieht. Also auch dann, wenn ein prophetisches Wort eine Korrektur ist, dann muss es darum gehen, dem anderen zu dienen, ihm zu helfen, ihn zu Gott zu führen und nicht Ärger rauslassen oder sonst was. Das war jetzt mal sehr verkürzt gesagt, dass wir sehr wohl in der Lage sind, mit biblischem Handwerkszeug zu erkennen, ob eine Prophetie von Gott kommt oder nicht. Zumindest haben wir gute Chancen dazu. Und das gilt jetzt aber für alle Gaben. Sie müssen in Liebe eingesetzt werden und dem Bau von Gottes Reich dienen, sonst bringen sie keine Frucht. Selbstdarstellung oder Stolz dürfen nicht im Vordergrund stehen. Ich will damit also Mut machen, liebe Freunde, dass ihr euch ausstreckt nach Gaben. Viele von euch werden schon wissen, welche Gaben euch Gott gegeben hat. Und dass ihr überlegt, wie ihr sie in Liebe zum Wohl der Menschen und der Gemeinde nach Gottes Willen einsetzen könnt. Und ich bin sicher, wenn Gott jemand eine Gabe gibt, dann hat er auch das Vertrauen, dass derjenige mit dieser Gabe gut umgehen kann. Dazu möchte ich euch Mut machen. Ich komme zum Abschluss der Predigt. Ich möchte das nochmal in drei Punkten zusammenfassen. Erstens, jeder, der an Jesus Christus glaubt, der hat den Heiligen Geist. Im Moment deiner Bekehrung, also als du dich entschieden hast, Jesus zu vertrauen und ihn als Herrn anzunehmen, da war der Heilige Geist mit dabei. Denn es ist zwar unsere menschliche Willensentscheidung, Ja zu sagen zum Angebot Gottes, aber Jesus wirklich als Sohn Gottes zu erkennen, das geht nur, wenn der Heilige Geist uns diesen Glauben schenkt. Jeder hat den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist schenkt uns unterschiedlichste Gaben. Und ich wiederhole nochmal diesen Vers, der im 1. Korinther 14 steht. Strebt nach der Liebe, bemüht euch um die Geistesgaben, vor allem aber darum, prophetisch zu reden. Wir sollen uns um die Gaben, die Gott für uns vorbereitet hat, ausstrecken. Und drittens, der Heilige Geist bringt Frucht hervor. Galaterbrief 5, 22 und 23. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Sanftmut, Treue, und Selbstbeherrschung. Wundervolle Dinge, die uns als Gemeinschaft bereichern. Das wird sichtbar, wenn wir unsere Geistesgaben einsetzen. Wir werden jetzt eine Zeit der Stille haben und dann kannst du nochmal für dich nachspüren, was in der Predigt für dich wichtig geworden ist. Welche Geistesgaben hast du und wo möchtest du sie einsetzen? Oder gibt es Geistesgaben, nach denen du strebst? Du kannst dich im Gebet an Jesus wenden und sie erbitten. Lass die gehörten Worte aus der Pfingstgeschichte nochmal nachwirken. Vielleicht war das auch alles nicht so interessant und vielleicht vergisst du auch alles in dieser Predigt. Aber wenn du alles vergisst und dir eines behältst, dann möchte ich dich bitten, dir Kolosser 1, 27 zu behalten. Der Heilige lebt in dir. Jesus Christus lebt in dir, Hoffnung der Herrlichkeit. Amen.